Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ich bin begeistert.
Ja, auf jeden Fall, gut, Thomas.
Nee, das ist ja, wir sagten ja
Thomas
eingangs...
Thomas Roth für Gesundheitsminister.
Ja,
jetzt
wupp, wupp.
Herzlich willkommen bei...
Pflegebums! Wupp, 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 wupp.
Ja, hallo Sandra.
Hallo Robert.
Ja. Oh, das ist ja eine sonnige Begrüßung heute hier von dir.
Die Sonne so strahlt in Berlin, da strahle ich gleich mit.
Ja, und wir haben heute wieder einen tollen Gast.
Ja, hallo Thomas.
Hallo
Thomas.
Zusammen, freut mich sehr, dass ich euer Gast sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Thomas, stell dich doch mal vor für unsere Zuhörer.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Thomas Knieling. Ich bin der Bundesgeschäftsführer des Verbandes Deutsche Alten- und Behindertenhilfe. Darf das jetzt schon seit knapp 15 Jahren machen. Also bin jetzt nicht ganz, ganz neu in dem Bereich. Bin auch ein sag mal, altes Kind der Pflege, wenn man so will. Bin schon in der Diakonie groß geworden und habe praktisch, was vielleicht ganz spannend ist, den umgekehrten Lebensweg genommen. Ich habe nämlich meine ersten 20 Jahre im Pflegeheim verbracht. Statt die letzten 5.
Der war nicht schlecht.
Habe ich schon einen engen Bezug zur, wie gesagt, zur Pflege, weil ich da als Kind schon in so einem Laden sozusagen groß geworden bin und mein Vater da schon tätig war, meine Mutter war Lehrerin an der Alpenpflegeschule. Also es ist, die Pflege ist untrennbar mit mir verbunden.
Blut.
Und hat mich dann auch über die Zeit nicht losgelassen und deswegen war dann nach dem Studium der drögen Juristerei dann auch irgendwie klar, dass mich das trotzdem verfolgen und bleiben wird. Und dann war es irgendwie auch naheliegend, mehr oder weniger, das dann politisch, gesetzlich bei einem Verband zu tun. Also das ist so in Kurzform, das, wer ich bin und wie ich eigentlich zur Pflege gekommen bin. Viele kommen ja da ein bisschen eher wie die Jungfrau zum Kinde und stolpern da rein.
Ja, genau.
Bei mir war das tatsächlich ein bisschen anders und erblich vorbelastet.
Darauf müssen wir auch direkt nochmal eingehen, würde ich sagen. Also als du sagst, also erstmal der war nicht schlecht.
Ja, genau.
Wirklich gut. aber die ersten 20 Jahre im Heim verbracht, deine Eltern haben quasi beide in der Pflege mehr oder minder gearbeitet und du warst dann da mit dabei statt mittendrin, hast dann im Dienstzimmer gesessen oder wahrscheinlich auch mangelt den Bewohnern?
Ja, also das war sehr, sehr, sehr nahbar alles. Wir haben, ist eine sehr, sehr große Einrichtung in den Bergen, in Berchtesgaden, also in den bayerischen Alpen und mit relativ groß, mit 360 Plätzen, also ein relativ großes Haus, historisch begründet in Gebäuden, die eigentlich noch BDM-Schule waren aus der Nazi-Zeit. Also das war auch alles sehr, sehr geschichtsträchtig. Die ganze Sache war dann eben Diakonie betrieben. Und ja, was ich da machen durfte, war natürlich in die Dienstgemeinschaft eingebunden, wie es so schön in der Diakonie heißt. Und war dann praktisch als Kind schon verhaftet in allem. Also jahreszeitliche Feste und Weihnachten. Also Weihnachten war immer Großkampftag. Da war dann irgendwie mit Maria und Josef auf 20 Stationen. Dann bist du durch am Ende des Tages. Also insofern, hab auch alles mal machen müssen. Also ich war im eigenen Betrieb alles mal von der Großküche über. Wir hatten sogar einen eigenen Kindergarten und eine eigene Altenpflegeschule. Also da war praktisch alles in eigenem Betrieb. Und deswegen war das einmal der Rundumschlag und und war noch eine der ersten damals, die ein betreutes Wohnen hatten. Also schon in den 70ern. Mhm. Das war ja da relativ neu. Und Ende der 70er, Anfang der 80er hatten wir dann praktisch einen typischen 70er-Jahre-Bau zwar, aber hatten dann schon praktisch Wohnungen, die eigentlich nur ein betreutes Wohnen hatten. Und früher das eben auch so war, dass die wirklich, wie auch noch, was heute leider ganz anders ist, bei uns eben schon Menschen eingezogen sind, die dann tatsächlich 10, 15 Jahre dort waren und dann eben erst später vom betreuten Wohnen dann in die Pflege gewechselt sind. Das ist ja heute was was eigentlich kaum mehr stattfindet. Also das ist ja eine Akutversorgung inzwischen geworden, auch wenn es Dauerpflege heißt. Aber es ist, hat sich ja über die Jahre sehr stark gewandelt.
Und wie bist du zum Verband gekommen? Also warum hast du denn gesagt, ich gehe jetzt in so einen Verband rein?
Also erstmal hatte ich zur Diakonie als Dachverband immer schon ein bisschen über meinen Vater so den Kontakt und wusste, was die so machen. Und hatte natürlich dann über das Studium der Juristerei dann irgendwie auch immer mal wieder so ein politisches, gesetzliches Interesse an der ganzen Sache. Und mich hat, wie gesagt, das Pflegethema überhaupt nicht losgelassen. Und dann habe ich eben während dem Studium auch meine Heimleiterausbildung gemacht noch nebenbei, weil ich immer gedacht habe, ich will irgendwie wieder in die Pflege zurück. Habe dann auch, bevor ich zum Verband bin, weil ich gesagt habe, ich will, wenn ich Beratung mache und Interessensvertretung für einen Verband, will ich nicht irgendwie mit der Blinde von der Farbe philosophieren, sondern da musste irgendwie auch mal an der Front gewesen sein. Habe dann nach dem Studium auch mal Heimleitung gemacht, eine ganze Zeit. Und witzigerweise war eben ausgerechnet das Heim, in dem ich Heimleiter war, beim VDRB Mitglied. Ich kannte die vorher gar nicht. Okay. Und das war ein reines Zufallsprodukt. Und als sich das dann irgendwie bei mir und beim Arbeitgeber anders ergeben hat, haben wir gedacht, komm, bewirb dich halt einfach mal. Und so bin ich dann zum Verband gekommen. Das war tatsächlich wirklich Zufall, aber sag mal, das Fernziel, irgendwas mit Verband, sonst heißt ja immer irgendwas mit Menschen, aber oder irgendwas mit Technik, ich wollte immer irgendwas mit Verband machen. Deswegen war das einfach der für mich der richtige Weg. Und mir macht es bis heute unglaublich viel Spaß. Auch wenn die Zeiten sehr, sehr schwierig sind und wenn die Bretter, denen man da bohren muss, sehr, sehr dick sind. Und ich glaube immer noch, das sage ich auch bei allen meinen Mitarbeitern, Pflege an der Basis, aber auch Pflege im Verband ist meine feste Überzeugung, kann man nur als Überzeugungstäter machen. Anders kann man das nicht gut machen.
Richtig, ja.
Genau, dann sag, wofür steht dein Verband? Was ist euer Kerngeschäft, eure Kernarbeit, eure Kern?
Also man kann es eigentlich ganz gut zusammenfassen, 3 Kernaufgaben. Wir machen die Interessensvertretung, wie man es so schön immer Lobbyismus nennt, wobei das in der Pflege immer so eine Sache ist, weil klassisches Lobbyismus gibt es ja da eigentlich nicht, sondern es gibt ja den Teil der Selbstverwaltung. Ja, ist auch so, also wirklich. Also es gibt den Teil der Selbstverwaltung, die dann eben die Rahmenbedingungen mit Landesgremien und Kassen und Kostenträgern abkaspern. Das ist ein großer Teil, den wir natürlich auch im Bund wie im Land machen, also die relevanten Verträge schließen zu den Rahmenbedingungen der Pflege. Das ist auch eins unserer Kerngeschäfte, ambulant, stationär, teilstationär. Wir sind auch in der Eingliederungshilfe tätig. Also insofern haben wir da einen relativ breiten Blumenstrauß dessen, was wir an Interessensvertretung machen müssen oder dürfen. Das ist der eine große Standpunkt. Der andere ist, ich sage es immer so gerne, Hilfe in allen Lebenslagen. Das leben wir auch als Verband, weil wir ganz viele Familienunternehmer als Verbandsmitglieder haben. Also wir haben jetzt nicht den Kettenbetrieb klassischerweise, sondern wir haben unglaublich viele langjährige Mitglieder, die halt Kinder der Pflegeversicherung sind, die irgendwann ein Pflegeheim oder einen Pflegedienst gegründet haben und die wir schon zum Teil ab Gründung begleitet haben oder die dann halt später dazugekommen sind. Und für die sind wir immer, ich sage es immer am liebsten so, wir sind für die so eine Art Verbraucherzentrale, nur für Unternehmer. Also die kommen mit allen Fragen, mit allen Sorgen, mit allem, was sie so haben, kommen die zu uns und versuchen halt über unser Netzwerk dann die Fragen beantwortet zu bekommen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte ist dann alles, was mit Schulung, Fort- und Weiterbildung zu tun hat. Wir sind auch Träger einer ziemlich großen Altenpflegeschule in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet und haben da, ich glaube, da werden wir wohl schon mit die Größten sein, weil allein am Standort Gelsenkirchen haben wir ungefähr 1.000 Schüler an Altenpflegeschule. Wow. Okay. Und tragen da natürlich auch eine relativ große Last, würde ich nicht sagen, aber Verantwortung für Weiterbildung, die nicht im Übrigen halt für alle zur Verfügung steht. Also das ist kein Verbandsding, sondern die in der Altenpflegeschule werden für alle Träger ausgebildet und dann eben auch Zusatzqualifikationen wie PDL, WBL, Heimleitung, all das bilden wir dann halt über unsere Schulen als Tochter ab.
1.000 Schüler, dann wie groß ist denn da das Einzugsgebiet, was da
bedient wird? Ja, das ist halt der ganze Ruhrpott, ne? Insofern hast du da natürlich einfach schon eine große Schnittmenge an möglichen Potenzial, das es da zu heben gibt. Und deswegen, und das machen wir eben auch schon, das kommt natürlich auch dazu, auch schon seit über 20 Jahren Insofern sind wir da auch nicht neu, sondern das haben wir alles nicht neu, oder darauf sind wir nicht erst seit dem Personalmangel gekommen, das will ich nur sagen, sondern das tun wir schon seit ganz langen Jahren.
Hm. Wann wurde denn euer Verband gegründet?
1992, also wir sind letztes Jahr 30 geworden.
Ah, nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Aber dafür sehen wir noch ganz gut aus.
Ah ja, auf jeden Fall. Also das können wir so bestätigen, liebe Hörer.
Mindestens 10 Jahre jünger, ja, sehr gut. Schön.
Ja. Und wie viele Mitglieder habt ihr?
Ja, bundesweit sind 1.700.
Boah, das ist aber groß. Das ist schon viel.
Ja, mit einem Schwergewicht in NRW, weil wir ein NRW-Kind sind. Also wir sind in Essen gegründet. Mhm. Und dadurch halt auch darüber dann groß geworden, aber inzwischen halt auch in allen Bundesländern mit Mitgliedseinrichtungen vertreten. Unterschiedlich gewichtig natürlich, jetzt nicht alles gleichförmig, aber versuchen halt auch den Spagat hinzubekommen, für alle da zu sein, von, sagen wir mal, dem Pflegedienst mit 10 Mitarbeitern bis zu einem großen Betrieb mit, was weiß ich, 500, 600, 700, 800 Mitarbeitern. Also das ist dann auch immer mal ein bisschen ein Spagat, weil die Interessen und die Fragentiefen natürlich unterschiedlich sind. Aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin bisher.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Also wie setzt ihr denn da eure Schwerpunkte? Es ist ja dann, also der kleine ambulante Pflegedienst mit 10 Mitarbeitern hat natürlich einen ganz anderen Fokus als ein mittelständisches Unternehmen mit 500. Also wie setzt ihr eure Schwerpunkte in eurer Arbeit?
Also erstmal, die Schwerpunktsetzung ist gar nicht so einfach, weil man da, wenn man ganz ehrlich ist, als Verband sagen muss, die Schwerpunktsetzung im Sinne von Projekten oder Initiativen fällt wahnsinnig schwer inzwischen, weil man eigentlich nur noch getriebener von Aktualitäten ist. Also es ist nicht mehr so, dass man, das ist wie in der Einrichtung auch, wir können die eigenen Impulse weg von der Aktualität eigentlich gar nicht mehr setzen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Sondern man kann nur sagen, also wir versuchen das so gut wie möglich zu managen und gangbar zu machen und umsetzbar zu machen an der Flut dessen, was ankommt. Und das ist ja für kleine Unternehmen nochmal ein Vielfaches schwieriger als für die anderen Unternehmen. Und deswegen geht es gar nicht mehr sehr um inhaltliche Schwerpunktsetzung, sondern um die Frage, wie gut können wir individuell für jedes Mitglied da sein. Weil daran messen uns die Mitglieder. Also wie, nicht, was erreichen wir politisch, sondern obwohl man das vielleicht denken könnte. Nur die messen uns eigentlich eher daran, wie gut kriegen wir von euch in unseren täglichen Fragen geholfen. Und daran messen die das, und da kommt die Politik, sagen wir mal, als Bonbon dazu, wenn da auch noch was geht. Aber im Kern geht's um Hilfe zur Selbsthilfe, um Beistand auf den verschiedensten Ebenen und auf das, sagen wir mal, wirksam machen und umsetzbar machen von Herrschaftswissen, das wir uns aneignen, über das Verhandeln, über das Auswerten von Gesetzen und. Das so gut und handlungsleitend weiterzugeben, dass das unten möglichst wenig Aufwand macht, das ist eigentlich unser Job.
Das ist ein total praktischer Ansatz. Also ich merke immer, Villa, wir haben ja ganz tolle Gäste. Gäste und Gästinnen. aber weil es am Ende so ein unwahrscheinlich praktischer Ansatz ist, wenn du sagst, man kommt ja, also ins Agieren kommt man ja mittlerweile fast gar nicht mehr, also wirklich an der Front. Ich bin ja, oder wir sind ja ganz regelmäßig in unseren Einrichtungen, und häufig kommt man gar nicht mehr ins Agieren, sondern sitzt nur noch im Reagieren, wenn es ganz schlecht läuft. Also gerade in der Pandemie war es so, das war Agieren fast nicht möglich. Es war nur Reagieren auf die Ereignisse, die Informationen, die reinkommen, die Vorgaben, die man erhält. Und das ist natürlich toll, wenn man da als Arbeitgeber auch so einen starken Partner an der Seite hat, der einen da unterstützt und quasi auch, also ich vermute, auch praktische Handlungstipps gibt.
Und was die Mitglieder halt am meisten schätzen, ist, dass wir halt, auch wenn wir jetzt in den einzelnen Teams in den Ländern jetzt gar nicht so wahnsinnig groß sind, wir es halt schaffen, über die Landesgrenzen hinweg, innerhalb unserer ganzen Belegschaft, so will ich es mal sagen, einfach so ein Netzwerk zu bauen und zu sagen, wir legen auch unheimlich großen Wert darauf, dass wir halt übergreifend halt multiprofessionelle Teams haben. Also das geht los mit, also ich, Juristen, BWLer, Pflegefachleute, Qualitätsfachleute. Wir haben Kooperationen mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern. Wir haben eine Tochtergesellschaft, die als Einkaufsgenossenschaft funktioniert. Wir haben, wie gesagt, die Schule. Und wir haben eine ganz eigene Beratungsgesellschaft auch, so eine klassische Wirtschaftsberatungsgesellschaft, allerdings wirklich als mehr oder weniger Closed Shop für die Mitglieder. Wo wir dann nur so Sachen machen wie Punktwertverhandlungen ambulant, individuell oder halt Pflegesatzverhandlungen. Also das ist das dann, was dann wirklich auch, wir versuchen wirklich für jeden so eine Art, ja, 360-Grad Angebot zu schaffen, an dem er sich dann halt bedienen kann, so es denn gewünscht ist. Und das versuchen wir halt sicherzustellen. Und ja, 1.700 Mitglieder ist viel. Aber Gott sei Dank noch nicht so viel gemessen am ganzen Markt. Es gibt ja auch viel größere Verbände, wo man einfach erstens nicht mehr so richtig wissen kann, wer ist denn da überhaupt alle dabei bei mir und kann ich die alle noch so bedienen, wie es eigentlich mein Anspruch ist. So, und deshalb haben wir eigentlich immer darauf Wert gelegt, organisch zu wachsen und so zu wachsen. Das ist ja wie im Unternehmen auch. Man sollte nicht schneller kauen, als man schlucken kann. Ne? Also insofern ist es immer klug, sag mal, bei seinen Leisten zu bleiben und zu wissen, was man kann und zu wissen, worauf man Wert legt. Und wir legen halt auf Individualität und Begleitung Wert und darauf, dass unsere Mitglieder uns auch zuverlässig erreichen können und dann auch wirklich, sag mal, das von uns bekommen können, was wir versprechen.
Und was sind eure aktuellsten Themen gerade? Also wo merkst du gerade, oh, das sind jetzt wirklich die Themen, wo die Mitglieder gerade auf euch zukommen, was euch gerade wirklich so aktuell gerade beschäftigt?
Also am meisten beschäftigen uns eigentlich wirklich dieses, was ja auch schon durch die Presse geht, alles rund um diese Pleitewellen. Also das ist eine massive, das ist nicht immer nur sachlich begründet, sondern es ist, also ich würde es mal sagen, eine massive Verunsicherungswelle, die gerade rollt, auf allen Ebenen. Und das halte ich für sehr, sehr schwierig, weil die Verunsicherung auch bei den Unternehmern selbst nicht Halt macht. Das ist jetzt weit weg von der Basis bei den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter haben ja erstmal die positive Nachricht bekommen, ihr kriegt jetzt Tarif bezahlt und ist ja auch alles besser geworden jetzt erstmal von den reinen Daten her. Aber von den Rahmenbedingungen her ist es ja nicht deutlich anders geworden. Es ist jetzt das Geld besser geworden, aber gleichzeitig haben sich ganz viele andere Dinge verschoben. Und wir haben ja nun mal Privatgewerbliche, da ist ja immer so ein bisschen Bäranteil dran, ne, an diesem, du verdienst damit Geld und irgendwie anders als Wohlfahrt und das ist dann immer so ein bisschen und jetzt merkt man halt, dass einfach auch die Kassen total überfordert sind mit der Refinanzierung und mit der zeitnahen Umsetzung in der Refinanzierung dieser ganzen Kosten. Und das bringt jetzt halt die große Verunsicherung, weil die Mitglieder sagen, yo, ich halte mich an Recht und Gesetz und komme jetzt ohne Not und ohne eigenes Verschulden in eine wirtschaftliche Schieflage, weil ich mich an Regeln halte. Und das ist im Moment das, was uns wirklich sehr große Sorgen macht, weil es auch zu großem Frust führt. Im Übrigen dann auch bei den Mitarbeitern, wenn ich dann irgendwie die Rolle rückwärts machen muss, weil ich sagen muss, ich kann das jetzt im Moment gar nicht, weil ich das Geld noch gar nicht habe. Das muss eigentlich den Mitarbeiter gar nicht interessieren. Aber es ist halt nun mal Tatsache. Und dann kommen die ganzen anderen Fragen mit Personalbemessung, all diese Zukunftsfragen auch noch oben drauf. Und das zeigt ja nochmal, also das schließt ja schön den Kreis zu dem, was wir gerade hatten. Also diese Frage, was hätten wir gern an Themen befördert? Ja, stellt sich da nicht, außer bei der Frage, das bewegt mich ganz persönlich auch über den Verband hinaus sehr stark, dass wir, und da bin ich auch ein bisschen auf Tour mit dem Thema, dass wir zu einem New Deal in der Pflege kommen müssen, wo wir eigentlich Grundlagen der Pflege eigentlich neu verhandeln müssen. Wo wir eigentlich mit dem, auf dem bestehenden System immer mehr Leistung und immer mehr Anforderungen zu stellen. Und zu meinen, mit Geld und guten Willen geht schon irgendwie. Das hat ausgedient. Es funktioniert einfach nicht mehr. Und das Problem ist, dass Politik das noch nicht verstanden hat, dass Geld nicht Leistung folgt, automatisch, weil wir ein Ressourcenproblem haben.
Ja.
Also ich habe ja gleich ein Schleudertrauma, weil ich die ganze Zeit nicke. ja, absolut. Also du sagst ja was ganz Wichtiges, ja. Also diese Verunsicherung in der Branche, die ist überall zu spüren. Ja, und die zieht sich eben mittlerweile schon bis runter auf die Wohnbereichsebene, also in unserem Fall, ja, sind es wirklich die Wohnbereiche, wo da ich sag mal, ich will nicht, dass Vertrauen erschüttert wäre zu weit gegriffen, aber wo man natürlich doch schon nach rechts und nach links sieht und sieht, oh, da schließt eine Einrichtung, da hat ein ambulanter Pflegedienst aufgehört. Das ist mal unabhängig von der Versorgungssituation für die zu Pflegenden an der Stelle, ist das natürlich auch für die Mitarbeiter, auch wenn wir überall einen Kräftemangel haben und nicht mal nur Fachkräftemangel, sondern eben auch gutes Pflegepersonal, Betreuungspersonal und. Aber man ist ja in seiner Einrichtung verhaftet, verwoben, fühlt sich im besten Fall wohl und hat gute Leitungskräfte. Das macht schon Sorge.
Absolut. Ja. Und man müsste ja auch sehen, dass viele ja anders sozialisiert wurden. Ja? Fast alle Pflegeunternehmer wurden ja so sozialisiert, dass man in ein refinanziertes System praktisch hineingeboren wurde. Genau. Ja? Wo man sagt, also solange ich mich praktisch an die Vorgaben halte, solange ich auch darin mich verantwortungsvoll bewege, habe ich eigentlich nichts zu befürchten in Häkchen. Und das ist jetzt anders geworden, weil man merkt, dass halt an vielen Stellen einfach sich Dinge verschieben. Und wenn jetzt auch noch, wie ihr gerade sagt, neben dem Einzelschicksal, das sehr bedauerlich ist, wenn sowas passiert, aber in der Gesamtversorgung ist ja noch prekärer wird. Weil im Gegensatz zu vor 2 Jahren ist es ja nicht so, dass wenn jetzt einer in die Knie geht, der Nächste in der Reihe steht und sagt, nimm mich. Weil das Investitionsklima da so schlecht geworden ist, dass dann einfach auch ein Versorgungsproblem noch weiter sich verschärft, weil die Plätze oder die Ressource einfach weg ist. Die steht für die Versorgung nicht mehr zur Verfügung.
Ja, absolut.
Aber dann haben wir ja auch auf jeden Fall für dich mal die goldene Frage, Thomas. Wenn du jetzt der Herr Lauterbach wärst, du jetzt der Gesundheitsminister wärst, was würdest du gerne verändern? Oder beziehungsweise wie würdest du da vorgehen? Das ist sehr interessant jetzt.
Also ich würde tatsächlich erstmal, auch wenn es jetzt ganz banal klingt, ich würde erstmal versuchen, weil das haben wir nie gemacht, uns erstmal ehrlich zu machen an dem Punkt, was da ist und was leistbar ist. Weil das gleiche Thema haben wir in der Rente auch. Also wir müssen uns in den Sozialsystemen ehrlich machen und sagen, also wenn es so ist, dass der Personalmangel, egal was wir machen im Unternehmen, bleibt. Also wenn das richtig ist, und ich glaube, dass das richtig ist, egal ob wir jetzt im Ausland akquirieren oder sonst wo, wir kriegen zumindest für das System so, wie es ist, perspektivisch in gar keinem Fall genug Leute. Wenn das richtig ist, dann müssen wir an Grundsätzliches ran. Das heißt, wir müssen darüber reden, wie wir diejenigen, die da sind, besser, effektiver und nachhaltiger in den Prozess einsetzen können. So, dazu muss eigentlich erstmal klar sein, wie viel haben wir denn und auf wie viel Bedarf trifft es. Also wir brauchen eine Art Kassensturz. Und daran dann eine Neuausrichtung der Pflegeversicherung, die es gewährleistet, dass noch jeder kriegen kann. Weil eins betrifft mich wirklich sehr, weil ich ein großer Fan der Sozialversicherung bin. Wenn mal das Vertrauen kippt in die Sozialversicherung, in der Verfügbarkeit von Leistungen, dann haben wir noch auf einem ganz anderen Ebene ein Riesenproblem, weil wir einen Vertrauensverlust haben. Und das müssen wir versuchen zu verhindern, indem wir umschwenken. Aber das würde voraussetzen, dass Pflegepolitik einsieht, dass das schneller, höher, weiter von gestern ist, sondern dass wir jetzt Ähnliches tun müssen wie in Kita und sonst irgendwo. Wenn weniger Ressource da ist, muss ich versuchen, anders zu verteilen. Ansonsten haben wir den Kita-Effekt. Ich habe einen gesetzlichen Anspruch auf Leistung, ich weiß aber nicht genau, ob nur jeder kriegt. Und das kann niemand wollen. Und deshalb müssen wir auf der Basis dann neu denken. Und Voraussetzung wäre auch, ich habe jetzt kein Patentrezept, aber ich glaube fest daran, dass wenn wir Leuten wie euch und vielen, die sich in der Pflege engagieren, eine andere Handlungsfreiheit, eine andere Verantwortung fürs eigene Unternehmen und für die Leistung geben würden, dann würden wir effizienter und besser arbeiten. So arbeiten wir immer noch auf Vorgaben, Reglementierungen. Wir verschwenden Unmengen von Ressourcen. Und ich war kürzlich bei einem sehr spannenden Workshop, da war auch die OECD dabei, die sagt, rein statistisch haben wir kein Personalproblem, weil wir pro Pflegebedürftigen eine der höchsten Personalabdeckungen in Europa haben.
Ah, okay.
Das ist aber ein Verteilungsproblem auch. Eben nicht nur ein Verfügbarkeitsproblem, zu das wir das in der Diskussion immer machen. Hm. Es ist ein tatsächliches Verteilungsproblem. Und wenn ich jetzt von einem All-Inclusive-Gedanken in einer vollstationären Einrichtung ausgehe, ist da die Verschwendung schon immanent. Auch wenn das eine heilige Kuh ist. Aber wenn ich Leuten sage, du kriegst immer alles gleich, dann ist, hat das nichts mit effizienter Leistungssteuerung zu tun.
Wie würdest du es denn anders verteilen wollen? Also was ist deine Idee dahinter?
Also die Idee wäre vor allem auch die Sektoren noch viel weiter aufzuweichen. Hm. Und es gibt ja, ich habe noch nicht das Patentrezept, aber ich finde, man müsste mal diskutieren, welche Modelle gibt es international und was ist da vielleicht ganz klug. Wir hatten vor Jahren schon mal die Diskussion um ein Pflegebudget, um ein persönliches Budget für Pflegebedürftige, die sich dann an einem Markt von Dienstleistungen das kaufen können, was sie für sich, für die eigene Versorgung für richtig halten. Das haben wir bei uns praktisch im absoluten Gegenteil. Der Staat und die Kassen geben vor, was für den Pflegebedürftigen fachlich richtig ist. Und das haben wir dann als Leistungserbringer zur Verfügung zu stellen. Das ist ein gefügtes System, in dem niemand steuern und auch niemand innovativ sein kann. Und deshalb wäre ein Gedanke, und das ist halt was uns fremd ist in Deutschland, irgendwas, was nicht gesteuert ist, da ist wieder Missbrauch, Tür und Tor geöffnet. Und wenn ich das sage, da kriege ich sowieso immer Prügel. Ja, jetzt kommt der von den Privaten, und der will ja nur wieder sein, irgendwie ermöglichen, dass sie, was weiß ich, wie viel Kohle in die Tasche stecken. Und darum geht es aber
nicht. Ja, genau, dass er... Doch, doch. Also nein.
Doch, nein.
Doch. Aber das ist eben der ewig gleiche Vorwurf. Ja. Ohne die Privaten würde es gar nicht funktionieren. Also ohne die Privaten wären wir hier schon längst an einer Stelle angekommen, wo wir die Versorgung nicht aufrechterhalten könnten. Aber was mich noch interessieren würde in diesem Zusammenhang, wie siehst du denn das Personalbemessungsgesetz?
Also wir haben es ja mit verabschiedet, insofern darf ich es ja eigentlich gar nicht kritisieren. Nur der Punkt ist...
Nee, also, nein, ich will ja nur deine Meinung wissen.
Nein, der Punkt ist einfach der...
Du als Thomas privat.
Ja, ich bin ja auch nur privat, ich weiß. Also, es ist fachlich ist es ja durchaus richtig, aber es hat zwei große Hinkefüße. Das eine ist, es baut natürlich erstmal auf den Gegebenheiten des bestehenden Systems auf. Kann ja auch gar nicht anders. Also ist da mal schon der Gedanke, den ich jetzt vorher geäußert habe, ist da natürlich nicht unterzukriegen. So, das ist jetzt das erste Thema, das ja natürlich jetzt über die Ukraine-Krise und so nochmal eine andere Dynamik bekommen hat. Und das andere ist einfach, dass wir ja jetzt schon sehen, dass die Dinge, die Rotgang an Maximalwerten in das System implementiert hat, als fachlich notwendig, ja, nur zu 40% jetzt im Gesetz stehen. Also das sind ja nicht die Niveaus, die eigentlich fachlich notwendig wären. Und daran merkt man, dass wir eigentlich dann viel zu oft an der eigenen Realität scheitern. Wir haben es fachlich richtig gemacht, aber vielleicht halt auf der falschen Denkbasis. Weil wir sind vom Status quo ausgegangen, wie das System nun mal ist. So, und haben darauf aufgebaut, was bräuchten wir denn dafür für Mitarbeiter? So, und jetzt, aber eigentlich müssten wir andersrum rangehen und sagen, welche Mitarbeiter bräuchten wir denn für das und kann ich das überhaupt an über den Kamm scheren oder muss ich das nicht, ich meine, das wäre ein radikaler Gedanke, aber muss ich das nicht eigentlich, weil ihr ja im eigenen Unternehmen auch sowieso haftet, ja, nicht eigentlich der Verantwortung des Unternehmers unterstellen und sagen, also, ihr seid selbst dafür verantwortlich, wo ist fachlich eine Fachkraft notwendig, wo kann es eine Hilfskraft sein, wo kann es eine angelernte Assistenzkraft sein. Das ist die Frage, ob das unser Anspruch sein muss, es überall zu reglementieren und vorzugeben. Und aus dem Punkt kommen wir mit der Personalbemessung nicht raus, sondern wir werden über die Personalbemessung sehen, dass eigentlich wahrscheinlich die Lücke nur noch deutlicher wird, die wir im Personal haben. Ob es in der Versorgung was ändert, werden wir sehen, wenn überhaupt bei denen, die es schaffen, zu akquirieren, dann ist es, wie es immer ist. Aber in der Fläche wird es nicht, glaube ich, nicht den Effekt haben, dass es zu einer nachhaltigen Versorgungsverbesserung führt, sondern es wird die Lücke deutlicher machen.
Ich hab noch eine Frage, die sich mir so aufdrängt. Wenn du zu unseren Nachbarn schaust, in Nachbarländer, gibt es da ein Land, wo du sagst, das wäre ein System, an dem könnte Deutschland sich auch orientieren?
Oh, ist unheimlich schwierig, oder? Weil das so wenig vergleichbar ist. Also die Österreich hat zum Beispiel so ein persönliches Budget, das ich ganz interessant finde, also mit so einem Rucksacksystem zu sagen, also geh du mal los und bedien dich, ja, mit Subventionen dann loszugehen. Also ich finde, das hat schon einen gewissen Reiz. Schwierig ist halt bei uns dran an dieser ganzen Debatte, dass wir jetzt natürlich ganz lange Jahre auf einem System fahren, das ja auch buchstäblich zementiert ist, auch in Steine. So, und da was umzusteuern ist relativ schwierig. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem uns der Aufgabe stellen, es zu denken. Und deshalb bin ich ja da so auf der Reise auch überall zu sagen, da wo jemand die Möglichkeit hat, denkt auch bitte mit, wie so ein New Deal aussehen kann. Wie könnte man Leistung neu aufstellen? Und zwar erstmal out of the box. Nicht unbedingt im bestehenden System der tradierten Leistungen und der tradierten QPRs dazu. Und da mal sowas zu machen wie früher bei den Expertenstandards, eine große Expertenrunde zu machen und zu sagen, lasst uns mal out of the box überlegen. Wenn wir jetzt auf einem weißen Blatt, wenn ihr jetzt auf einem weißen Blatt Papier mit eurem Klientel anfangen könntet, Leistungen zu gestalten, wie müssten das aussehen?
Ach, das ist eine ganz, also tatsächlich, also das ist ein Blick, den habe ich darauf noch, also den hatte ich noch nie auf die Geschichte, finde ich ganz spannend. Ich finde,
ja, also.
Doch, ja, ist so.
Ja, wäre schön, wenn es so einfach wäre. Ja.
Ja. Also, machen uns mal Gedanken, wir machen mal eine Mindmap.
Genau. Und Thomas, hast du denn das Gefühl, dass man in der Politik da irgendwie auf dem richtigen Weg irgendwie ist, oder hast du das Gefühl, es geht gerade in eine ganz falsche Richtung? Also, was sagt dir da dein Bauchgefühl?
Also ich glaube, dass wir jetzt tatsächlich auch da, bitte immer so gerne benutzt, auch da an einer Zeitenwende stehen, tatsächlich auch, weil ich glaube, dass die Beschränkungen im Geld und in den Ressourcen, die Diskussion der Politik aufgezwungen wird. Aus eigenem, also noch vor 2-3 Jahren hätte ich gesagt, das wird nichts. Also die laufen in ihren Pfaden weiter, da wird kein Schuh draus. Jetzt inzwischen glaube ich wirklich, und deshalb versuche ich da meine Themen auch immer mal wieder zu setzen mit New Deal und überlegt mal, weil ich glaube, es wird die Zeit kommen und zwar bald. Dann, wenn nämlich bei jedem Bundestagsabgeordneten im eigenen Wahlkreis die Versorgungslücken derart aufreißen, dass die auch darüber nicht mehr weggucken können. Dann fragen werden, ja, wie? Also wir haben jetzt Tarif bezahlt, das System wird dauernd teurer und Leistung fehlt immer noch. Wie jetzt das?
Überraschung.
Ja, also ist ja erstmal für den Außenstehenden vielleicht auch gar nicht so richtig zu erklären. So, über dieses Thema über dieses Phänomen hoffe ich, wird eine Dynamik entstehen, die Politik dazu bringt, sich anderen Ideen zu öffnen. Und für den Zeitpunkt auch Mitspieler und engagierte Leute zu haben, die da mittun und Ideen einbringen und sagen und auch oft genug sagen, wir müssen uns ehrlich machen, es kann so nicht weitergehen. Und Pflege und Einrichtung kann sich nicht immer den Schuh anziehen, dann Lückenbüßer für die Versorgungssicherheit zu sein. Das ist nicht unser Job.
Ja. Richtig. Also richtig gute Worte, Thomas.
Ja.
Da freuen sich auf jeden Fall auch unsere Hörer. Also sehr gut. Also das ist, ja.
Ich bin begeistert.
Ja, auf jeden Fall, gut, Thomas. Thomas.
Nee, das ist ja, wir sagten ja
Thomas
eingangs.
Thomas vote für Gesundheitsminister.
Ja, wir sagten ja eingangs noch, bevor die Mikros liefen, haben wir gesagt, wir möchten Pflege, also auch Verbandsarbeit, politische Arbeit und möchten es gerne nahbarer für unsere Zuhörerschaft machen. Und ich finde, du hast da ganz fantastische Worte für gefunden. Du brennst dafür, das spürt man. Das ist, mehr als ich erwartet habe. Vielen Dank dafür.
Nee, ja, das ist ja so.
Nahbarer, nicht hört, mehr, sondern nahbarer.
Ja, also wenn man es hört, als wir auch noch, sage ich es mal, als Pflegekräfte direkt am Bett gearbeitet haben, da war Verbandsarbeit immer ganz weit weg.
Oh ja?
Also es war wirklich so, das ist nie ein Thema gewesen. Es hieß immer nur, ach ja, die machen die politischen Sachen da und da kommt eh nichts dabei raus und sowas alles. Und ich glaube, das hat sich dolle verändert in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist. Ja. Thomas, du kannst noch mal ganz kurz auch so ein bisschen Eigenwerbung machen. Also wo kann man über euch was lesen? Wahrscheinlich im Internet.
Genau.
Ja. Und wo kann man euch vielleicht auch mal sehen oder wo kann man auch mal was von euch hören? Gibt es irgendwie so Social-Media-Accounts darüber, wo man auch lesen könnte, was ihr gerade so macht? Genau, was sind da, wo kann man was von euch erfahren?
Also wir haben natürlich auch einen Twitter-Account tatsächlich, wo wir ab und zu VRB-Twitter-Account und wo wir zu sehen sind, ja, also bei uns kann man erstmal Mitglied werden, natürlich als jeder privatgewerbliche Einrichtung, aber auch nicht privatgewerbliche. Mhm. Also wir haben quer durch die Bank Mitgliedseinrichtungen. Wo wir uns natürlich engagieren, ist auf den entsprechenden Kongressen und Messen. Das heißt, wir sind auch im Kongressbeirat zur Altenpflegemesse, haben da auch eigene Vorträge im Kongress. Auch was die Altenheim-Expo angeht und so weiter. Da versuchen wir natürlich überall auch unsere Punkte zu setzen und versuchen aber halt vor allem, das habe ich ja auch anfangs gesagt, wirklich unser, und das ist auch wirklich so gemeint, unser Hauptenergie und Herzblut auch in die Betreuung und die Begleitung der Mitglieder zu stecken. Dafür geht eigentlich auch die meiste Zeit und die meiste Energie drauf.
Ja, sehr gut, sehr gut. Gibt es irgendwie von euch, seid ihr der Facebook, seid ihr wahrscheinlich nicht? YouTube seid ihr?
Nein, auch nicht. Also
da müsst ihr noch. Okay. Ihr braucht einen Social Media Beauftragten.
Genau.
Aber wir haben jetzt einen sehr engagierten neuen Pressereferenten, der wird das auf jeden Fall noch vorantreiben. Ja. Auf jeden Fall.
Sehr gut. Ja. Ja, vielleicht läuft man sich mal wieder auf einer Messe dann mal über den Weg.
Ja, sehr, sehr genau. Also, das wäre ja nett.
Und auf jeden Fall. Alles weiter auf www.vdrb.de.
Ja, sehr super, gut. Super. Das war sehr gut. Thomas, eine allerletzte Frage noch. Wenn wir mal weggehen vom politischen Geschehen, was wünschst du der Pflege im Hier und Jetzt, jetzt gerade, den Pflegekräften, die das hier vielleicht auf dem Weg zur Arbeit hören oder nach Feierabend oder in der Pause oder was weiß ich. Was wünschst du denen? Was wünschst du der Pflege?
Also ich wünsche einem in der Pflege eigentlich am meisten, dass man trotz der ganzen Widrigkeiten sich aus der Opferrolle rauszubewegen. Das ist was mich seit mein ganzes Berufsleben schon begleitet, dass es eigentlich immer sehr stark in dieser Beschwer ist und zu wenig in dem Enthusiasmus, was passiert in dem Beruf Positives, was passiert in den Unternehmen Positives und da auch ein bisschen lauter zu werden. Ich habe es gemerkt bei der Diskussion um den Pflegeberuf und so weiter und so fort. Und da auch wirklich auch mal rauszukehren, ohne jetzt falschen Blick zu haben, aber auch mal immer wieder rauszustellen, wie toll der Beruf sein kann. Also und an wie vielen Facetten der toll ist. Und dass das weit mehr ist, und das ist ja das, mögen mir jeder verzeihen, aber im Landläufigen heißt es, Mensch, das könnte ich nicht, ich kann niemandem den Hintern abputzen. Und das ist so weit weg von dem, was da passiert. So, von den Einrichtungen würde ich mir wünschen, dass alle hier jetzt einfach trotzdem die Ruhe behalten, den Enthusiasmus behalten und wir einfach die Reihen schließen und sagen, da müssen wir jetzt irgendwie gemeinsam durch und dann kommen auch wieder andere Zeiten.
Oh, hier, ich mach
schöne Schlussworte.
Kartoffelherz. Das hast du so schön gesagt. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, die Pflege kann stolz sein auf das, was sie leistet jeden Tag. Und das sind wir auch. Und Thomas.
Ja, sehr super. Sympathisch auf
vielen,
jeden Fall.
Vielen Dank.
Super.
Herzlich gerne.
Wir freuen uns, dass es so überzeugende und sympathische Menschen in den Verbänden noch arbeiten und da wirklich mit Herzblut auch dran arbeiten, dass wir vielleicht auch mal ein paar Sachen verändern können, auf jeden Fall. Thomas, vielen lieben Dank. Ja, auf jeden Fall. Und dann, das war's schon wieder mit einer Folge bei
Pflegeboard.
Vielen Dank, Thomas.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.